wir könnten sagen, demokratisiert. Nicht mehr geballt bei einem, sondern auf viele verteilt, auf letzten Endes alle verteilt, die glauben. Josua kriegt Angst, als er das sieht und hört. Er kriegt Angst um Mose und sagt, also das kann nicht sein, wenn die jetzt da sogar wild im Lager in Ekstase verfallen, dann geht hier alles aus den Fugen. Wir brauchen Ordnung und Mose, das darfst du nicht zulassen. Deine Autorität wird untergraben, wenn sogar im Lager irgendwelche Leute in Ekstase verfallen, weil der Geist Gottes über sie kommt. Wo kommen wir denn da hin? Und Mose sagt, hast du Angst um meine Autorität? Ich nicht. Bemerkenswert. Ich nicht. Mögen doch alle hier den Geist Gottes haben. Wäre doch gut, wenn alle prophetisch reden würden. Ich wäre ganz zufrieden damit. Eigentlich sollte geistliche Autorität eine Autorität sein, die sogar gestärkt wird dadurch, dass die vielen ergriffen sind von Gottes Geist. Vielleicht in der nächsten Woche beschäftigen wir uns damit, dass das mit der Autorität von Mose dann gleich in die Hosen gegangen ist, aber bemerkenswerterweise nicht, weil diejenigen, die die Autorität von Mose gesagt hätten, wir haben auch den Geist Gottes bekommen, sondern sie haben gesagt, redet Gott eigentlich nur mit Mose, redet er nicht auch mit uns allen irgendwie? Also schon mal ein kleiner Werbeblock für die nächste Woche, wenn es um das Kapitel 12 im vierten Buch Mose geht. Aber wir merken, der Geist Gottes ist zu viel für geregelte Umstände. Zu viel für klare Strukturen und Schubladen, wie wir sie gerne hätten und worin wir das Leben gut beurteilen und im Griff behalten können. Da fallen Leute in Ekstase, da werden sogar Ungehorsame, die ja eigentlich hätten am Zelt sein müssen, die aber lieber im Lager geblieben sind, was weiß ich, was die noch gesucht haben, trotzdem werden sie ergriffen von Gottes Geist. Ich habe mich gefragt, wie groß ist eigentlich dein Anteil an Gottes Geist? Wie groß ist mein Anteil? In Ekstase verfallen seid ihr alle noch nicht in meiner Gegenwart und ich noch nicht in eurer Gegenwart. Haben wir zu wenig von Gottes Geist? Ist die Portion zu klein geworden, nachdem Gott jetzt also über Jahrtausende Geist Gottes verteilt auf Menschen? Bleibt für uns nicht mehr genug übrig? Paulus dreht im Neuen Testament diese Frage um und sagt nicht, wie viel Teil ist bei dir angekommen, sondern er sagt, du bekommst Anteil durch den Geist Gottes an Gottes Herrlichkeit. Und Paulus benutzt dann nicht mehr den Begriff von Teilen, sondern er benutzt den Begriff von überfließender Fülle. Er sagt, der Geist Gottes, den du hast, den du bekommst, wenn du von Gott neues Leben geschenkt bekommst, das ist nur eine Anzahlung auf das, was du wirklich hast. Eine Anzahlung auf die Herrlichkeit, auf das Leben von Gott. Und deshalb ist es jetzt schon überfließende Fülle, weil Gott so viel hat und egal welchen Teil du hast, das ist mehr als du verkraften kannst. Darf man etwas von dieser übermächtigen Kraft des Geistes Gottes erfahren? Wenn wir singen, gieß neu die Kraft des Heiligen Geistes aus, darf man das spüren? Ekstase ist uns, glaube ich, fremd und ich glaube, es ist auch zu Recht uns fremd. Ich glaube schon, dass da ein Unterschied auch nochmal in Kulturen eine Rolle spielt. Und außer, jetzt muss ich es doch sagen, wenn Deutschland 4-0 gewinnt, sind Deutsche jetzt nicht so wirklich die Vuvuzela-Bläser. Einige von uns, die es richtig gut können, aber dann eigentlich auch in Posaunenchören, wo man dann vorne einen Dirigenten hat. Aber so einfach wild durch die Gegend tröten und Autokorse und so, machen wir nicht so oft. Und selbst das ist ja nicht wirklich Ekstase. So. Und dann mutet es etwas seltsam an, wenn Menschen, vielleicht, wenn Menschen vom Geist Gottes ergriffen werden. Und auch bewegt von Gottes Geist. Wenn da Kraft dahinter steckt, dann möchte ich doch auf meinem Weg auch bewegt werden von ihm und inspiriert. Ist ja eigentlich nur das lateinische Wort für begeistert, eingegeistert oder so, angegeistert. Und ich möchte das gerne spüren und nicht nur denken, okay, ich glaube an Gott und alle, die an Gott glauben, die sind auch Leute, die den Geist Gottes haben und also werde ich ihn wohl auch haben. Ich habe es jetzt nicht so gemerkt, aber doch irgendwie wird es wohl so sein, der Pastor da vorne sagt das so. Ich möchte es auch spüren. Und ich möchte euch bitten, jetzt nicht dran zu denken, ja, ich will aufspringen, ich will, was weiß ich, machen, Vuvuzela blasen, auf was es alles gibt, sondern, dass Gott euch eine Erfahrung schenkt, wo ihr wisst, der Geist Gottes ist eine Kraft in meinem Leben. Vielleicht eine Kraft, morgen den Tag wieder neu anzugehen und zu sagen, ja, in der Kraft Gottes werde ich ihn wieder angehen, obwohl ich heute noch nicht weiß, wie ich das morgen machen soll. Vielleicht eine Kraft, die dich aufrafft und sagt, ja, da gibt es einen Menschen, auf den müsste ich zugehen und ein Gespräch mit ihm suchen, weil das letzte Gespräch, das wir hatten, so daneben gegangen ist. Und ich traue mich nicht. Und vielleicht eine Kraft, die euch bewegt. Vielleicht eine Kraft, die euch bewegt, etwas wegzugeben, von dem ihr denkt, das kann ich nicht weggeben, das ist mir so wichtig. Und ihr haltet es so fest. Und Gottes Geist bewegt dich und sagt, es ist nicht wichtig, wenn du Anteil an Gottes Herrlichkeit hast. Vielleicht eine Kraft, die dich bewegt und sagt, ich werde mein Leben Gott anvertrauen. Obwohl ich heute noch gar nicht weiß, was das mit mir macht. Vielleicht eine Kraft, die dich ein Stück heil werden lässt an einer Stelle, wo du verletzt bist. Vielleicht eine Kraft, die dich beruft, einen Dienst zu übernehmen, von dem du denkst, dass du ihn vielleicht nicht schaffen wirst. Man darf wohl auch etwas von der übermächtigen Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Und ein letzter Gedanke, wo Gottes Geist wirkt, ist kein Platz für Statussicherung. Normalerweise bedeutet die Verteilung von Gottes Geist auf viele eine Verstärkung der Kraft. Also, wenn ich einen Dienst habe, wenn ich vielleicht eine besondere Stellung in der Gemeinde habe, wenn ich der Prediger der Gemeinde bin und ihr alle sitzt da und hört mir zu, das ist ja auch schön. Und ich möchte mir das abgewöhnen, zu denken, hoffentlich steht kein anderer hier vorne und predigt am Ende besser als ich. Ich möchte mir das angewöhnen, zu denken? Abgewöhnen, das war mir wichtig, gut. Und ich möchte mir das abgewöhnen, zu denken, da wo ich jemandem Autorität übergebe und sage, ja, schön, dass du das tust, zu denken, hoffentlich geht es auch alles gut, so wie ich mir das denke. Und hoffentlich bleibt mein Status gesichert. Nun bin ich ein Mensch, der auch gerne im Team arbeitet, insofern kann ich das auch locker sagen, aber manche von euch werden vielleicht Sorgen haben, vielleicht auch Sorgen haben um die Gemeindeleitung, wenn so viele andere noch irgendwo Verantwortung übernehmen. Aber das ist doch das, was wir als Gemeinde leben, dass wir Verantwortung verteilen, dass wir damit rechnen, dass Gottes Geist verschiedene Menschen gebraucht, etwas zu tun und dass nicht immer die Beamteten eine bestimmte Aufgabe übernehmen müssen, damit man auch sieht, dass sie beamtet sind. Normalerweise bedeutet es, wenn die Kraft Gottes verteilt wird, dass sie verstärkt wird. In einem Hauskreis habe ich über ein Feld geredet, das entsteht, wenn Gottes Geist Menschen packt und ergreift und inspiriert und so. Und dieses Feld, ihr Lieben, es wird stärker, umso mehr Menschen da sind, die eben Träger von diesem Feld sind. So wie das bei den Mobilfunkmasten ja auch ist. Wenn du viele Mobilfunkmasten um dich herum hast, ist der Elektrosmog höher, als wenn du nur einen hast. Aber der Empfang ist auch besser. Von Mose lernen heißt dies auch, Vertrauen, dass ich kein Exklusivrecht auf geistliche Erfahrungen brauche, um meinen Platz ausfüllen zu können. Ich muss nicht Recht haben, dass Gott mit mir so redet wie mit keinem anderen auf der Welt, damit mein Platz gesichert bleibt. Gott gibt mir meinen Platz. Und wenn es der millionste Teil mal 70 ist, den ich abbekomme von dem Geist, den Gott Mose gegeben hat, dann wird es immer noch reichen für mich, in Ekstase zu verfallen und meinen Platz einzunehmen. Und es wird für dich reichen. Und wenn Gottes Geist in deinem Leben ist, dann wird es immer noch zu viel sein, als du es fassen kannst und im Griff behalten kannst. Du wirst merken, dass du ein Stück loslassen musst, weil Gott dich führt in einer Weise, die dein Denken übersteigt. Zu viel ist zu viel. Du bist zu viel, ich bin zu viel, als dass irgendein Mensch auf dieser Erde uns nehmen könnte und zu Gott bringen könnte, an unser Ziel bringen könnte. Aber wir sind nicht zu viel für Jesus. Zu viel ist zu viel. Der Geist Gottes, egal wie klein der Anteil ist, den du denkst, dass du bekommen hast, er ist zu viel, als dass du das im Griff halten kannst, und er ist zu viel, als dass man es ausrechnen könnte. Es ist so viel, dass es dich bewegen wird, dass du es spüren wirst. Und deshalb geht die Einladung, dass du dich diesem Geist Gottes anvertraust. Amen.
Jesus Christus ist derjenige, der auf uns zukommt. Und als der auf uns Zukommende ist er gleichzeitig der um uns Werbende und uns Einladende. Wir haben in den vergangenen Wochen darüber gesprochen, dass er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer Hunger hat, der kann bei mir satt werden. Oder ich bin das Licht des Lebens. Und wer mir folgt, der wird aus der Dunkelheit des Lebens ja in die Helligkeit hineinkommen. Oder ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, der wird Leben finden. Und heute so eine weitere Selbstaussage, ein Wort, was Sie vielleicht alle kennen. Jesus Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der die Schafe gegen Geld hütet und der eigentlich kein Hirte ist, der sieht den Wolf kommen. Und dann verlässt er die Schafe und flieht, und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Meine Schafe dagegen, die hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und niemals werden sie umkommen, und niemand wird sie je aus meiner Hand herausreißen können. Jesus spricht in diesem Wort zwei Dinge an. Einmal geht es um das Problem der Menschenführung. Wem können wir im Letzten eigentlich vertrauen und wem können wir folgen? Im Letzten. Und das andere sicher ist das Bild von der Herde und dem Hirten nicht unbedingt schmeichelhaft für den Menschen, sondern ist so ein Stoß gegen den autonomen und vielleicht auch manchmal sehr hochmütigen Menschen, der denkt, ich habe mein Leben im Griff und ich brauche nichts und niemanden. In diesem Wort wird gesagt, dass wir Menschen Bedürftige sind, Abhängige sind. Und dass wir auch sowas brauchen wie Führung und Schutz und Leitung. Dass wir das uns im Eigentlichen nicht selber geben können. Und da hinein spricht Jesus. Die Frage ist natürlich, darf man überhaupt Menschen mit Schafe vergleichen? Und ich denke an die Mutter, die mit ihrem Kind abends betet und da war auch vom lieben Schäflein die Rede. Und dann sagte das Kind zu der Mutter, Mutter, ich möchte kein Schäflein sein, wenn schon ein Tier, dann bitte ein Pferd, aber nicht ein Schaf. Ein Schaf verglichen werden. Natürlich sind oft Menschen wie eine Schafherde missbraucht worden. Natürlich sind oft auch Christen wie eine Hammelherde missbraucht worden. Und das ist mir in den letzten Jahren immer mehr gesagt worden. Wie Menschen gelitten haben durch ungute Führung, auch leider auf diesem Gebiet. Natürlich wehrt sich in uns alles gegen eine Verdummung durch menschliche oder sogar geistliche Hirten, die unter Hinweis auf irgendeine Autorität versucht haben, die Menschen hinter sich zu bringen oder sogar zu unterdrücken, sie zu manipulieren und zu verführen. Natürlich ist der moderne Mensch kritischer, selbstbewusster, weniger gutgläubig geworden. Ich hoffe es zumindest. Und ich hoffe, dass wir auch als Erfahrungen gemacht haben, auch die nachfolgende Generation aus der Generation, die das Schlimme in unserem Land erlebt haben. Aber führt der Mensch sich wirklich selbst? Und wenn ja, führt der Mensch sich selbst gut? Nun, wenn man so manche Bilder, wo viele Menschen zusammenkommen, auf sich wirken lässt, ich denke an manche Diskos, ich denke an Demonstrationen, ich denke an manche Aufmärsche, dann kommen einem hier und da manchmal Zweifel, das will ich gerne gestehen. Ob man sich bei allem Mitmachen immer fragt, wem folge ich eigentlich hier? Und wer gibt den Ton an dieser Stelle? Kennt man ihn? Ist er zuverlässig? Oder kenne ich vielleicht nur eine Außenseite von ihm? Und er ist irgendwo, wo keiner da ist, ganz anders. Kannten die Deutschen, die dem Führer folgten, wirklich ihren Führer? Wenn man sich damit mal auseinandersetzt, und ich habe ein Buch darüber gelesen, auch noch einmal, dann wird einem bewusst, dass vieles erst sehr viel später offenbar geworden ist und sichtbar wurde. Dass alles unter einer Maske lief und die kaum durchdringlich war für Menschen. Überall auf der Welt folgt man jemand. Und potenziell ist die Gefährdung durch Führung, einer Verführung und einer Irreführung überall gegeben. Das muss man sich, glaube ich, mal deutlich machen. So nüchtern muss man an der Stelle auch sein. Immer dort, wo Menschen beteiligt sind, da ist auch das nicht hundertprozentig ausgeschlossen. Niemand wird sagen können, ich weiß den Weg. Immer und überall und todsicher. Das wird niemand sagen können. Ich brauche keine Führung. Ich bin geschützt, ich komme alleine durch. Ich brauche auch nicht so etwas wie eine Herde und keine Gemeinschaft. Das Bild vom Schaf ist, glaube ich, nur vordergründig oder oberflächlich verstanden eine Beleidigung. Es gibt ein Wissen bei uns Menschen, in den letzten Bedrohungen des Lebens ist jeder auf sich selbst gestellt. In den letzten Bedrohungen des Lebens ist jeder auf sich selbst gestellt. Und ich möchte in diesem Wort heute vielleicht gar nicht das befriedigen, was manche vielleicht gerne abrufen möchten bei diesem Wort. Könnte ich auch, kann ich an anderer Stelle auch mal tun. Ich möchte mal ein bisschen tiefer graben an der Stelle. Auch auf starke Menschen kommt der Wolf zu. Und auch die klügsten und mächtigsten Menschen sind gefährdete Menschen. Das einzugestehen, ist nie eine Schwäche, sondern das hat was mit Realismus zu tun. Und deshalb gilt die Frage immer, folgen wir einem guten oder folgen wir einem schlechten Hirten? Einem wirklichen Führer oder einem Scharlatan? Alle sind wir letztlich schutzlos, wie Schafe dem Wolf gegenüber, wenn die tödlichen Bedrohungen kommen, die hier im Text im Bild des Wolfes erscheinen. Auch hier erscheint der Mensch als Hilfsbedürftiger. Und er ist bedroht und gefährdet und kennt die letzten Ziele seines Daseins nicht. Unfähig, sich selbst umfassend nach Leib, Seele und Geist zu versorgen. Und wer selbst den roten Faden fürs Leben noch nicht gefunden hat und wer selbst die Linie fürs Leben nicht kennt, der ist immer gefährdet mitzulaufen, hinter anderen herzulaufen, das zu tun, was alle tun, dort, wo sich die Masse aufhält. Er ist immer gefährdet, mitzulaufen, und manchmal gar nicht zu wissen, wohin. Die Ziele anzusteuern, die alle ansteuern und nicht zu fragen, auch kritisch zu fragen, warum, wozu und weshalb. Und die Frage bleibt, wem wir nachlaufen, wer führt. Ist es ein guter oder ein schlechter Hirt? Das Leben hängt an der Antwort dieser Frage. Und sind wir versorgt im Hunger und Durst, der in dieser Welt herrscht? Haben wir Energien für die Erschöpfung der Seele? Kennen wir die rechte Straße? Auch die bergende Nähe im finsteren Tal, im Unglück. Kennen wir das? Ich war die Tage mit jemandem zusammen, dessen Frau leidet seit 3,5 Jahren an Krebs und sie kämpfen, junge Familie, sie kämpfen miteinander diesen unwahrscheinlichen Kampf. Ich sage, Mensch, ich weiß gar nicht, wie du so noch arbeiten kannst. Und das ist ein Kollege von mir. Und dann sagt er, weißt du, da schreibe ich nur auf die Gebete vieler Freunde und Bekannte. Denen schreibe ich das zu. Nur so kann ich mir das erklären, dass wir noch so leben können, wie wir leben. Mit dieser tickenden Zeitbombe. Jeden Tag. Wie ist das mit dem Trost und dem Gehaltensein in den Bedrohungen? Mit der Heimat, in der Heimatlosigkeit? Und wie ist das mit dieser Bleibe für immer? Mit diesem Himmel? Mit falschen Hirten ist uns nichts geholfen, dabei werden wir verführt. Und wieder wird deutlich, da ist ja nicht nur der Labile gemeint. Der Labile, der braucht irgendwie eine Führung, aber ich habe alles im Griff. Nein, sondern ich glaube, auch der brave und unselbstständige Mensch ist hier nicht nur gemeint, sondern auch der Mensch, der meint, selbstständig zu sein, der meint, führen zu können, der alles im Griff hat, der meint, sich selbst schützen zu können. Auch er ist auf eine andere Weise gefährdet. Und die Geschichte ist voll von Führern und Menschen, die sich als Versorger und als Schutz angeboten haben und die daraus sehr oft einen persönlichen Nutzen gezogen haben. Nutzen an Einfluss, an Macht und sogar finanzielle Vorteile. Und das geht sogar leider auch bis in das Fromme hinein. Sicher müssen Menschen geführt werden an der Stelle. Ich denke, dass Eltern Kinder führen müssen. Ich denke, dass Unmündige oder Unkundige durch Sachkundige in der Tat geführt werden müssen. Dass Laien von Spezialisten geführt werden, sonst kommt man in dieser komplizierten Welt überhaupt nicht mehr klar an der Stelle. Ganz gewiss. Aber kritisch und gefährlich wird es, wenn die Führer nicht um ihre Grenzen wissen und wenn sie meinen, Antworten auf alle Fragen geben zu können und sagen, dass sie für alles Rat wissen. Hüten wir uns vor Führern, die alles wissen und alles können und alles überblicken und alles im Griff haben, die die Rezept und die Weltanschauung haben und so auf Menschen zugehen und in irgendeiner Weise gehorsam fordern von Menschen. Menschen, die Patentrezepte haben, alles in Ordnung bringen können. Ich glaube, dass sie gefährlich sind und im Letzten vielleicht, um im Bild Jesu zu bleiben, auch Betrüger sind. Sie wissen auch den letzten Weg nicht. Ich las ein Zitat, hat mich sehr nachdenklich gemacht, von George Bernard Shaw, was dieser große Spötter einmal gesagt hat in einem Buch, kurz vor seinem Tode erschienen. Da schreibt er, ich bekenne, dass ich, nachdem ich nun bald 60 Jahre Erde und Menschen studiert habe, keinen anderen Weg aus dem Elend der Welt sehe, als den Weg, der uns von Christus gezeigt wird. Fällt mir übrigens auf, dass Menschen, die jahrzehntelang Dinge vertreten haben und mit einem großen Anspruch an Menschen herangetreten sind und die unzählige Menschen in ihre Thesen und das, was sie von sich gegeben haben, in den Bann gezogen haben, dass die am Ende ihres Lebens sehr oft Dinge, die sie vertreten haben und die sie absolut vertreten haben, widerrufen haben. Und merkten auf einmal, wie das auch angesichts ihrer letzten Lebensstrecke fragwürdig wurde. Hochinteressant, darauf einfach mal zu achten. Jesus stellt uns hier unerbittlich die Frage, wem folge ich? Wem folge ich in meinem Leben? Wem folge ich? Eine große Frage. Der Hirte ist umso besser, je mehr er unsere Sache zu der seinen macht. Und es gibt ja solche Menschen, Mütter oder Eltern, die die Sache zum Beispiel der Kinder zu ihrer Sache erklären und sich voll einsetzen und hingeben. Oder Ehepartner vielleicht auch. Und doch wird keiner im Letzten diesen guten Hirten, von dem Jesus hier spricht, 100% erfüllen können und ihm umfassend dieses Wort Prädikat zuerkannt werden können. Denn keiner kann das Leben des anderen Menschen übernehmen. Und keiner kann vor allen Dingen für einen anderen vor Gott gerade stehen. Kein Mensch, kein Vater, keine Mutter, kein Ehepartner, kein Pastor. Keiner kann die Schuld eines anderen Menschen übernehmen. Und da ist jeder mit sich selbst beschäftigt und da ringt und bangt jeder um seine eigene Errettung. Und der Wolf, von dem Jesus hier spricht, und das ist mir so wichtig, der nimmt hier an dieser Stelle diese letzte Gestalt an. Dieses Vor-Gott-Stehens. Die Form des letzten Gerichts, in das ja jeder Mensch hinein muss. Vor dem ja jeder Mensch antreten muss. Und wo unser Leben beurteilt und unsere Sünde geahndet werden muss. Und weil Jesus dafür sein Leben einsetzt, im Gericht Gottes. Weil er da nicht selbst mit sich zu tun hat und mit seiner eigenen Schuld. Sondern weil er da für uns steht. Deshalb kann er auch sagen, ich allein bin der gute Hirte. Ich allein bin der gute Hirte. Denn nur ich lasse mein Leben am Kreuz für andere Menschen. Der gute Hirte ist deshalb guter Hirte, weil er sein Leben für die Schafe einsetzt. Und einige Verse später sagt Jesus, ich lasse mein Leben freiwillig. Niemand nimmt es von mir. Niemand hat die Macht, Leben von mir zu nehmen. Aber ich lasse es freiwillig. Am Kreuz wird deutlich, dass Jesus kein gemieteter Hirte ist. Dass er nicht an sich selbst verdienen will oder in diese Welt gekommen ist, um zu verdienen, sondern dass er mit diesem ausschließlichen Ziel gekommen ist, um zu dienen. Das macht Jesus einzigartig. Und das fasziniert mich immer wieder neu an Jesus, wie er das so sagen kann und wie ich dem innerlich nachfolgen kann und sage, Herr, das ist so. Und wenn ich mich umsehe und wenn ich mich selbst in den Ring werfe, das ist so. Du bist der Einzigartige und du bist der Unvergleichliche. Niemand kann mit dir konkurrieren, wenn er sich daran messen lässt. Und das ist der Maßstab für den guten Hirten. Dass er sich messen lässt an dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Am Kreuz wird deutlich, dass er der ist, der nicht sagen muss wie jeder andere, jetzt muss ich für mich selber sorgen. Jetzt muss ich an mich selber denken. Am Kreuz wird deutlich, dass er der ist, der allein da sein kann, wenn alle anderen Menschen uns verlassen müssen. Der nahe ist, wenn es uns, um mit Paul Gerhardt zu sprechen, am allerbängsten ist. Dann ist er da. Das Kreuz ist ein Geheimnis, dass die freiwillige Lebenshingabe und Opferung Jesu uns vor Gott rettet. Das kann ich keinem Menschen nachweisen. Und das können wir einem anderen Menschen nicht beweisen, in der Tat. Das ist nicht mehr nachweisbar, dass das Kreuz Jesu Christi vor Gott und im letzten Gericht rettet. Das muss man im Glauben erfahren. Oder anders ausgedrückt, das muss uns Gott durch seinen Heiligen Geist offenbaren. Selbst ganz tief ins Herz hinein versenken. Aber das und wie Jesus gestorben ist, dort gelitten hat und sein Leben geopfert hat, das kann äußerlich erahnt werden. Das kann äußerlich erahnt werden. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Und dieses Wort für uns, um unseretwillen an unserer Stelle, das beschreibt das Geheimnis seines Lebenseinsatzes und seines Sterbens. Schon in der Welt ist es ja möglich, dass einer sich für den anderen einbringt, etwas für den oder von dem anderen übernimmt, erleidet, begleicht, erträgt und bezahlt. Für uns, das heißt im Neuen Testament, für uns Sünder und für unsere Sünden. Und ich denke, das ist an der Stelle so wichtig, dass man sich das mal deutlich macht, für wen Jesus sich einsetzt. Ein gemieteter Hirte würde immer sagen, lohnt sich das? Bringt das was ein? Sind die das wert? Und wenn wir jetzt mal an die Jünger denken, und das sind ja Prototypen von uns, möchte ich ja mal sagen, unsere Vorgänger, und dann muss man sagen, wie sie alle durch die Bank Versager waren und wie sie alle durch die Bank wirklich enttäuscht haben. Und für die setzt Jesus sein Leben ein. Und jemand sagt, nicht für Schafe setzt Jesus ein, sondern für Wölfe. Und die ersten 12 Jünger, das waren auch so etwas wie Wölfe. Ich weiß nicht, ob wir den Mut haben, so konsequent biblische Texte auf uns reinzunehmen. Mir hilft das sehr, an der Stelle sehr radikal zu denken. Denn dann wird auch die Gnade unwahrscheinlich hell. Und dann kann ich wirklich im Meer der Gnade schwimmen, wie es einmal in einem Lied heißt. Dass Jesus für unsere Sünden sein Leben einsetzt, das zeigt natürlich auch, von woher die größte Gefahr kommt. Von woher die größte Gefahr kommt, nämlich von der Sünde und wie wir mit unserer Sünde vor dem heiligen Gott bestehen können. Die größte Gefahr, und das muss man an der Stelle sich auch immer mal wieder deutlich machen, und die schwierigste Wegstrecke für Menschen, das sind nicht die steilen und dornigen Wege, die möchte ich nicht madig machen. Ich habe gestern meiner Frau von einem Menschen berichtet, den ich kenne, als einen strahlenden Menschen, der gedient hat anderen, und der hat jetzt einen Hirnschlag bekommen und ist ein Häufchen Elend in seinem Rollstuhl, unwahrscheinliche Schmerzen, aber fröhlich mit diesem guten Hirten unterwegs. Hat mich sehr bewegt, ihn zu sehen. Die schwierigste Wegstrecke ist nicht die innerirdische Wegstrecke, sondern das ist der Weg, den wir alle zu Gott antreten müssen. Und dieser Weg zu Gott, der steht noch aus. Der Weg auch in das Gericht Gottes. Da ist Führungslosigkeit am größten. Da ist Unversorgtheit am stärksten. Da ist Schutzlosigkeit am schlimmsten. Und das Angewiesensein auf einen guten Hirten am dringendsten. Da ist sein Einsatz unersetzlich. Da ist Jesus unvertretbar. Nur er kann dort guter Hirte sein. Und gerade da, wo kein anderer mehr kann, da will er für uns eintreten. Und da wird deutlich, wie weit das Wort gut geht, guter Hirte, wie tief sein Hirtendienst geht. Er, der Mensch gewordene Sohn Gottes, der kann vor Gott gut machen, was in unserem Leben nicht gut war. Er allein. Ich allein bin der gute Hirte. So muss man richtig übersetzen. Und hier wird seine Einzigartigkeit betont. Die Fürsorge, die wir alle brauchen und die kein Mensch leisten kann. Die Gefährdungen, auf die wir alle zugehen, und die lassen sich auch nicht mit Lebenserfahrung, mit Frommsein und Moral bestehen. In der Bibel heißt es einmal, es kostet zu viel, einen Menschen zu retten. Für ein Menschenleben einzutreten, es kostet zu viel. Und Jesus warnt vor Menschen, denen an sich mehr an sich selber liegt als an uns. Die nicht nur dienen, sondern die auch verdienen.